wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Lasst uns gemeinsam um Gottes Erbarmen bitten mit den Worten des ersten Beichtgebets. Den Text auf dem Samstag 433. Wir beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater,
ich arme Kinder, Sünde nicht, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe, mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und meine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle Herzlichkeit und Freude.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geist.
Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du sammelst deine Gemeinde auf Erden und lässt sie ihr das Wort von der Versöhnung predigen. Wir bitten dich, sende uns deinen Geist, dass wir die frohe Botschaft in unser Herz aufnehmen und als Kinder des himmlischen Vaters miteinander lieben. der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Evangelium für den heutigen Sonntag. Es steht beim Evangelisten Lukas im 15. Kapitel. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr, segne unser Wort an dir, segne unser Reden und Hören. Amen. Schwestern und Brüder, die erste Reaktion auf das Hören dieses Gleichnisses geschieht doch, so nehme ich zumindest an, bereits während der Einleitung. Ich wiederhole nochmal, Zöllner und Sünder nahen sich Jesus. Und muss ich zu der Zusammenstellung von Zöllnern und Sündern noch etwas sagen? Zöllner bezeichnet die Leute, die im Auftrag der Römer in Israel Steuern und Abgaben einsammelten. Diese Leute waren oft nicht Israeliten und die Münzen, die für die Abgaben benutzt wurden, die trugen Bilder der Kaiser. Schließlich hatten ja auch die Kaiser die Ausgabe, die Prägung dieser Münzen veranlasst. Da die verstorbenen Kaiser als Götter verehrt wurden, war die Benutzung dieser Münzen auch immer Kontakt mit fremden Göttern. Zöllner bedeuteten die Kombination von finanzieller Ausbeutung und Umgang mit fremden Göttern. Heute würden wir vielleicht sagen, in den Zöllnern wurde die Unterdrückung und die Verfremdung durch eine andere Kultur konkret. Entsprechend wurden Zöllner von wirklich allen in Israel gehasst und verachtet. Also deswegen die Zusammenstellung von Zöllnern und Sündern. Und diese Zöllner und Sünder, die nahen sich Jesus, Jesus ist mit ihnen und die Schriftgelehrten protestieren dagegen. Wie reagieren Sie oder wie reagiert ihr auf diese Ereignisse? Verärgert über die Sünder, die sich hemmungslos an den ohne Sünde heranmachen? Oder verärgert über Jesus, weil er diesen Übergriffen nachgibt, sogar mehr als nachgibt, er geht mit ihnen, den Zöllnern und Sündern? Oder sind wir verärgert über die Pharisäer, ihre Unduldsamkeit, ihre Überheblichkeit und ihre Besserwisserei? Es ist einfach, das Murren der Pharisäer und die Geduld Jesu gegeneinander auszuspielen und dann die Pharisäer als selbstgerechte Heuchler zu verwerfen. Aber hilft uns das, das Tun Jesu tatsächlich zu erkennen? Bevor wir die Pharisäer aburteilen, ein Blick auf ihr Tun und ihre Absichten. Die Pharisäer wollen das Wort Gottes genau einhalten, denn Gottes Gebot ist der Weg zum Leben. Daher bewahrt genaues Befolgen des Gebotes die Israeliten davor, unter die Macht der Sünde und des Todes zu geraten. An diesem Versuch, an dieser Absicht ist nichts dumm, auch nichts opportunistisch oder heuchlerisch. Die Pharisäer geben uns vielmehr einen Denkanstoß. Paulus beschreibt die Sünde als ansteckende Krankheit, Römerbrief Kapitel 5, deswegen, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Nur mal zum Vergleich. Was haben wir in den letzten 2 Jahren nicht alles an Abstandsregeln und anderen Auflagen unternommen, um die Ausbreitung eines Schnupfenvirus zu verlangsamen? Aber wenn die Pharisäer Abstand gegen die Infektion mit der Sünde empfehlen, dann beschimpfen wir sie als Heuchler. Statt die Pharisäer zu beschimpfen, wäre es besser für uns, gegen die Sünde wenigstens so entschieden anzugehen, wie wir das gegen ein Schnupfenvirus getan haben. Jesus ist gekommen, damit wir Menschen durch die Erfüllung des Gebotes Gottes zum Leben gelangen. Genau das wollen die Pharisäer auch. Warum geraten Jesus und die Pharisäer dann aneinander? Was macht Jesus anders als die Pharisäer? Um das zu beantworten, dazu erzählt Jesus dieses Gleichnis. In diesem Gleichnis ist die auffallendste Figur der jüngere Sohn. Vermutlich haben die meisten von uns Schwierigkeiten, sich dem jüngeren Sohn irgendwie auch nur anzunähern. Sein Verhalten ist unüberlegt, unverschämt, undiszipliniert, zerstörerisch. Und das alles nur, um sein Vergnügen zu maximieren. Sein Vergnügen ist dann bloßes Prassen. Luther gibt in der Übersetzung 1545 eine Erläuterung zu diesen Prassen und er verweist auf einen Vers in den Sprüchen, Kapitel 29. Wer aber mit Huren sich nähret, der kommt um sein Gut. Luther hat also offensichtlich das, was der ältere Sohn dann im Verlauf des Gleichnisses noch sagt, vorweggenommen. Wenn der jüngere Sohn das Geld wenigstens noch mit Stil verschleudern würde, etwa moderne Kunst kaufen würde oder sich, wie heißt dieser kubanische Revolutionär, wenn er sich also dessen Poster an die Wand hängen würde, dann würden wir immer noch für einen Spinner mit komplettem Realitätsverlust halten. Aber der jüngere Sohn wäre dann eben nicht nur ein fantasieloser Egoist. So aber bleibt es dabei beim einfachen Prassen und der jüngere Sohn ist und bleibt ein Sünder ohne Eigenschaften und er tut Sünden ohne Eigenschaften. Die Erzählung gibt sich wenig Mühe mit dem jüngeren Sohn, nur zwei Dinge an ihm sind wichtig. Die Einsicht, bei seinem Vater hätten alle Brot in Fülle und der Entschluss, den Vater um Vergebung zu bitten. Warum gibt der Vater dieser Bitte nach? Warum nimmt er den Sohn, der so fantasielos gesündigt und nur seinem Vergnügen nachgegangen ist, warum nimmt er ihn wieder auf? Die Begründung der Freude des Vaters geht so. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig worden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und das sagt der Vater gleich zweimal. Wenn wir diese Begründung hören, dann hören wir, der Vater verurteilt die Sünde. Sie ist Verlorenheit und Tod. Die Nachsicht und die Zuwendung Jesu gilt den Sündern. Es gibt eine Kurzfassung durch den Kirchenvater Augustinus für dieses Tun Christi und Augustinus sagt kurz und knapp, hasse die Sünde, aber liebe den Sünder. Damit haben wir auch den Grund gefunden, warum Jesus und die Pharisäer nicht miteinander klarkommen. Im Unterschied zu Christus verwerfen die Pharisäer die Sünder zusammen mit der Sünde. Die Unterscheidung, die Christus zwischen Sünde und Sünder macht, die verstehen die Pharisäer nicht. Wie wichtig ist diese Unterscheidung für uns? Wie wirkt sie sich auf uns aus? Der Vater nennt den jüngeren Sohn einen verlorenen Sohn, sogar zweimal. Und wegen seines törichten Verhaltens und der dramatischen Umschwünge in seinem Geschick zieht der jüngere Sohn auch alle Aufmerksamkeit auf sich. Darum haben wir uns angewöhnt, dieses Gleichnis als Gleichnis vom verlorenen Sohn zu bezeichnen. Aber stimmt diese Kennzeichnung des Gleichnisses? Ist die zentrale Person im Gleichnis wirklich der jüngere Sohn? Wenn wir bei der Bezeichnung als Gleichnis vom verlorenen Sohn bleiben, dann drängt sich ein Vergleich auf. Der eine Sohn, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, ich habe gesündigt. Dagegen der andere Sohn, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Wenn wir diese beiden Verhalten miteinander vergleichen, wer ist denn jetzt der verlorene Sohn? Und weiter über den Jüngeren, da sah ihn sein Vater und lief hin. Und wieder über den Älteren, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Bei allen Unterschieden zwischen den beiden Söhnen, abgeholt werden vom Vater, müssen beide. Wenn wir bei der Bezeichnung als dem Gleichnis vom verlorenen Sohn bleiben, wer ist der verlorene Sohn? Tatsächlich erfahren wir mehr über den älteren Sohn als über den jüngeren. Der ältere Sohn kommt erst spät abends, wenn die anderen schon feiern, von der Arbeit auf dem Feld. Er ist offensichtlich sehr fleißig. Sparsam ist er auch. Er hat in vielen Jahren nicht einmal einen Bock verfeiert. Und vor allem, er hat das Gebot des Vaters nie übertreten. Der ältere Sohn tritt erst nach den Eskapaden des Jüngeren und nach der grenzenlosen Nachsicht des Vaters auf. Dieses Geschehen nimmt unsere Aufmerksamkeit ganz in Beschlag. Der ältere Sohn und seine Begegnung mit dem Vater scheinen wie ein nicht wirklich nötiger Nachschlag. Aber tatsächlich öffnet uns der ältere Sohn einen besseren Zugang in dieses Gleichnis. Woran liegt das? Die Kennzeichen des älteren Sohnes sind gemischt. Er befolgt das Gebot des Vaters, aber dann fängt er doch an, mit dem Vater zu streiten. So sind doch auch unsere Erfahrungen. Mal sind wir einverstanden mit Gottes Taten zu uns, dann wieder unsicher und fragend. Mal sind wir erfreut über oder in Familie und Beruf, mal verärgert oder auch nur frustriert ohne Ende. Mal sind wir zufrieden mit dem eigenen Verhalten, dann wieder sind wir erschrocken über die eigenen Unzulänglichkeiten. Die unterschiedlichen und widersprüchlichen Erfahrungen des älteren Sohnes, die entsprechen genau unseren eigenen Erfahrungen. Vermutlich ist die grenzenlose Nachsicht des Vaters mit dem jüngeren Sohn beruhigend für uns alle. Selbst wenn wir als völlig verlorene Sünder erkannt würden, wäre Gottes Nachsicht doch größer als die Sünde. Aber unser eigenes Urteil über uns sagt, wir sind nicht wie der jüngere Sohn. Vielmehr mit den Eigenarten des älteren Sohnes, Treue zum Gebot, Fleiß, Sparsamkeit, damit können wir uns vorbehaltlos identifizieren. Ist uns mit dieser Gleichsetzung zu dem älteren Sohn der Zugang in das Gleichnis auch gelungen? Wir sehen uns als der ältere Bruder und gehen davon aus, die notwendige Nachsicht des Vaters für uns sei viel geringer als für den Jüngeren. Daher könne uns in diesem und einem zukünftigen Leben nichts Nachteiliges widerfahren. Aber gibt uns damit das Gleichnis wirklich die Einsicht und den Segen, den es verbreiten möchte? Der ältere Bruder ist ein Mann, der mindestens einen gesicherten Lebensunterhalt oder sogar einigen Wohlstand hat, der aber auch zuverlässig und fleißig daran arbeitet, diesen zu erhalten. Liebe Schwestern, ich frage mal ganz direkt, muss der auch noch gut aussehen, um, ich sage mal, Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken? Die Frage hat heutzutage eine deutlich andere Bedeutung als zur Zeit Jesu. Damals waren die Frauen auf einen Ehemann als Ernährer angewiesen. Ohne Mann drohte ihnen Armut oder gar Hunger. Soweit ich weiß, können sich derzeit die meisten Frauen, zumindest wenn es nötig ist, selber ernähren. Aber trotzdem, ein Mann, fleißig, zuverlässig, nicht unvermögend, der weckt doch Interesse, auch heute. Aber sind so günstige Anfänge schon Garant für eine segensreiche Zukunft? Nehmen wir nur mal an, der ältere Sohn findet bei einer Frau mehr als nur Interesse und auch gegenseitig und die bleiben beieinander, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Frau mal das Essen misslingt. In Zeiten von offenem Feuer, steinernen Mühlsteinen, keinen Konservierungsstoffen und so weiter, war das ohnehin eher die Regel als die Ausnahme. Wenn der Frau also mal das Essen misslingt, wie reagiert der Mann dann? Faucht er sie an? Sie solle doch bloß froh sein, einen Mann abgekriegt zu haben, der weit über ihren gesellschaftlichen Status ist und sie solle sich deshalb gefälligst anstrengen? Oder zeigt er Verständnis und Geduld? Und ebenso die Frau. Ruht sie sich auf den erheirateten Vorteilen aus? Oder bemüht sie sich, Haus und Familie zur Heimat für alle zu machen? dem diese Situation zu häuslich ist. Im Leben des älteren Sohnes gibt es auch beruflich reichlich Situationen, in denen er sehr unterschiedlich auftreten kann. Als Landbesitzer, wie geht der ältere Bruder mit säumigen Pächtern um? In Jahren mit gutem Wetter, in Jahren mit schlechtem Wetter, also ohne Ernte? Wie behandelt er Knechte und Mägde? Ist der Acker und das Vieh für ihn nur Instrument für Einkommen? Oder respektiert er die Möglichkeiten und Grenzen dieser Güter? Wir mögen uns in dem älteren Sohn, seiner Zuverlässigkeit und seinem Fleiß wiederfinden. Dabei entdecken wir auch, dass der ältere Sohn nicht weniger gefährdet und hilfsbedürftig ist als der jüngere Sohn. Dieses Gleichnis ist nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist das Gleichnis von zwei sehr unterschiedlichen Söhnen. Der eine denkt nur an sein Vergnügen und verstößt gegen sämtliche Gebote des Vaters. Der andere hat das Gebot des Vaters nie übertreten. Der törichte Jüngere und der so beherrschte Ältere, beide brauchen Gottes Zuwendung, zwar in unterschiedlicher Form, aber in gleicher Intensität. Der eine, dass ihm der Schaden für sich und andere verziehen wird. Der Ältere, um nicht in Selbstgerechtigkeit zu verfallen und aus seinen Gaben tatsächlich Segen für ihn und seine Umgebung zu machen. Beide werden nicht gerecht oder zu einem Segen für ihre Umgebung durch eigenes Vermögen, sondern durch Gottes Zuwendung allein. Und der Friede Gottes, der uns allen Barmherzigkeit gewähren will, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Vater des Lichtes und Geber aller guten und vollkommenen Gabe, du Tröster der Betrübten, du Arzt der Kranken, nimm unser Gebet an und gib, dass alle Menschen deine Hilfe erfahren und dir danken. Wir bitten dich, vergib der Christenheit ihre Versäumnisse und Verfehlungen und errette sie aus Irrtum und Bedrängnis. Erhalte alle Christen in rechtem Glauben und lehre sie lebend nach deinem Wort. Gib deiner Kirche treue Hirten und Diener und segne die Boten des Evangeliums unter den Völkern. Wir bitten dich für alle, die in unserem Land regieren, hilf ihnen in Verantwortung vor dir, den Menschen zu dienen und ihnen Frieden zu erhalten. Behüte Eltern und Kinder, bewahre uns in allen Nöten, die das Leben gefährden und den Glauben bedrohen. Richte die Traurigen auf, stärke die Kranken und führe die Verirrten auf den rechten Weg. Schenke allen, die dich anrufen, Barmherzigkeit, Frieden und ewiges Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Ich darf eben die Abkündigungen vorlesen. Am Anfang wieder den Hinweis, den vermutlich aber schon jeder kennt, die Austeilung des Altarsakraments erfolgt wieder in zwei Gruppen. Zuerst diejenigen, die durch Intention empfangen möchten. Und wenn an diese Gruppe vorbei ist, kommen bitte die nach vorne, die aus dem Kelch trinken möchten. Im Anschluss, das ist jetzt meines Wissens nicht richtig, im Anschluss zu diesem Gottesdienst wird zu Kirchenkaffee und Sache eingeladen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst besteht die Möglichkeit, nach Wilmersdorf zu fahren und da an dem Missionsfest teilzunehmen. Das beginnt um 11 Uhr mit einem Predigtgottesdienst und danach gibt es ein Programm, wo einige Missionsprojekte vorgestellt werden und anschließend gibt es auch einfach was zu essen. Vom 17. bis 29. Juni ist Pfarrer Büttner im Urlaub. Die pfarramtliche Vertretung hat Pfarrer Hillermann übernommen. Seine Kontaktmöglichkeiten sind im Pfarrbrief abgedruckt. Seine Rufnummer ist auf dem Anrufbeantworter aufgesprochen. Gegebenenfalls wenden Sie sich bitte an einen Kirchenvorsteher. Herzlich eingeladen wird zur Gemeindefahrt ins Kloster Kurin am Sonnabend, den 22. Juli. Alle Informationen stehen auch im Pfarrbrief. Eine Liste für diesen Ausflug liegt auf dem Schrank zwischen Sakristei und Gemeinderaum aus. Bitte tragen Sie sich ein. In der kommenden Woche finden Gottesdienste statt am kommenden Sonntag, den 2. Juli. Das ist der Gedenktag Maria Heimsuchung. Und an diesem Tag findet die Einführung von Pfarrer Schulze statt. Daher findet der Gottesdienst um 15 Uhr. Also um 15 Uhr findet der Gottesdienst statt als Abendmahlsgottesdienst mit eben der Einführung von Pfarrer Schulze auf die zweite Pfarrstelle. Anschließend gibt es einen kleinen Empfang. Heute, darauf hatte ich schon hingewiesen, um 11 Uhr Missionsgottesdienst in Wilmersdorf. Andere Veranstaltungen in dieser Woche: am Dienstag um 16 Uhr Lektürekurs Griechisch, am Mittwoch um 19.30 Uhr Posaunenchor, am Donnerstag um 16 Uhr Basteln für alle. Am Freitag von 17 bis 18.30 Uhr Sprechstunde im Gemeindebüro nach Vereinbarung und um 19.30 Uhr Posaunenchor. Die Kollekte am vorigen Sonntag betrug für Kirche und Gemeinde 170,40 €. Für die Dreieinigkeitskirche Steglitz 46,60 € und für die Rückzahlung des Kredits 10 Euro. Gott segne Geber und die Verwendung der Gaben. Es gibt noch eine Abkündigung, die ist übergemeindlich. Darum bittet der Pastor Hillermann in der Gemeinde Mitte. Seit nun schon einigen Jahren beschäftigt sich ein Kreis von Selkgliedern aller Altersschichten damit, wie es möglich ist, junge Christen in ihrem Glauben zu unterstützen und Bildungsangebote zu schaffen, damit wir erleben können, was es heißt, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein, sodass man vor dem Bösen bewahrt wird, wie Jesus es in Johannes 17 formuliert. Das Netzwerk, das sich inzwischen gebildet hat und unter dem Namen Bildungsbooster arbeitet, hat neben anderen Projekten sich auch mit der Idee einer Schulgründung beschäftigt. Hierbei wurden auch Kontakte zum Verband evangelischer Bekenntnisschulen geknüpft. Denn als Teil dieses Netzwerkes möchte Noah Müller, wem Noah Müller nicht bekannt ist, der bereitet sich darauf vor, in Oberursel Theologie zu studieren und anschließend ins Pfarramt zu gehen. Also Noah Müller möchte in diesem Rahmen ganz herzlich zu einem Informationsabend am 30. Juni um 18 Uhr in Berlin-Mitte einladen. Dieser Informationsabend, also am 30. Juli 18 Uhr in Berlin-Mitte, der befasst sich mit dem Thema Lutherische Schule, Notwendigkeit, Chancen und Perspektiven. Hier soll von der Arbeit dieses Netzwerkes und vor allem auch von dem missionarischen Potenzial von Bekenntnisschulen berichtet werden. Es sollen Menschen zusammengeführt werden, die ihren Kindern den Glauben vermitteln wollen, der über diese Zeit und Welt hinausträgt und das kostbarste Gut ist, das wir der kommenden Generation weitergeben können. Also diesen Informationsabend zu Bildungsangeboten und einer möglichen eigenständigen Bekenntnisschule, 30. Juli in Berlin-Mitte um 18 Uhr. Der Spruch für diese Woche lautet: Christus spricht, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dann lasst uns gemeinsam Abendmahl halten.
heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihm hast du der Welt zum Heile gesandt, durch seinen Tod haben wir die Vergebung der Sünde, durch sein Auferstehen das Leben. Durch ihn loben deine Majestät die Engel, bitten dich an die Gewalten, fürchten sich die Mächte. Die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim preisen dich mit einhelligen Jubel. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und antreten ohne Ende Lob singen.
Thank you.
sei dir, allmächtiger Gott, im Heiligen Geiste Lob und Ehre, Preis und Anbetung, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Thank you.
Thank you. Barmherziger Gott, du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot und dem einen Kelch. Lass uns eins bleiben in Christus und Diener der Freude sein für die Welt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und gebe dir seinen Frieden.